Hey.
Na? Ich glaube, ich habe in der letzten Folge gesagt, es kommen wieder regelmäßige Folgen und dann erstmal wieder 2 Wochen nichts oder so. ja, ich hatte Influenza. War nicht so geil. Ja, und das heute ist quasi eine Testaufnahme, ob es wieder geht. Es wird eine ganz gemütliche, eine ziemlich kurze Folge, glaube ich. Einfach ein bisschen. Ich habe ein kleines, schönes Thema mitgebracht und dass ihr im Titel lesen könnt. und rede darüber ein bisschen und dann nach dem Bournemouth-Spiel kommt wieder eine Folge mit Gästen, beziehungsweise mit Leuten, die so im Podcast dabei sind. Genau, ich wollte jetzt aber auf jeden Fall vor dem Alkmaar-Spiel noch eine kleine Aufnahme machen und ich hatte persönlich einfach auch Bock drauf und dachte mir, jetzt wo die ganzen Tottenham-Spieler ja zurückkehren, denn mittlerweile fehlen ja nur noch Dominic Solanke, Richarlison, Cuti Romero und Van de Ven, wenn ich nicht jemanden vergesse. Ich glaube, das sind aber alle. Und sowohl Mickey als auch Cuti, die sind ja sehr nah und auch Solanke und Richarlison sind ja wohl nicht weit weg davon, in einem Matchday-Squad zu featuren. Das, falls es immer mal kurze Pausen gibt, dann liegt es daran, dass ich huste und mich mute. Just so you know. Wie gerade eben. Genau, weißt du, wie viele der Tottenham-Spieler jetzt zurückkehren, dachte ich mir, wäre es doch eigentlich eine schöne Idee, mal darüber zu reden, was ist denn jetzt aktuell eigentlich die beste Elf der Spurs? Also wer würde denn spielen, wenn jetzt morgen Euroleague-Finale wäre oder so? Und da muss man natürlich bedenken, und das ist ein schönes, das ist ein Luxusproblem, das ist eine sehr, sehr schöne Situation, die man da hat. Dass wir natürlich unterschiedliche Spielerprofile im Kader haben, die gegen unterschiedliche Teams unterschiedlich gut funktionieren. Und genau darüber will ich einfach reden, in welchen Szenarien welche Spieler aufstellen würde und welche Spieler bei mir immer gesetzt wären. Ja, genau. Wie gesagt, entspannte Aufnahme, holt euch einen Tee oder so. Und wir fangen einfach mit dem Torhütern an. Da ist natürlich aktuell, hat Vicari dann noch die Nase vorne. Aber ich habe mir trotzdem, und das hat man auch in den letzten Spielen gemerkt, also vor allem eben einfach auf der Linie ist Vicario einfach wirklich, wirklich saugut. Ich will jetzt nicht mit den Superlativen um mich werfen, aber man kann schon sagen, dass Vicario auf der Linie Weltklasse ist. Er hat halt seine anderen Problemchen, also in der Strafraumbeherrschung natürlich, und ist jetzt technisch mit dem Ball am Fuß nicht übermäßig krass, aber auch nicht schlecht. Aber aktuell ist er Anton Kinski so weit überlegen auf der Linie, dass es sich nicht lohnt, Kinski in irgendeiner Form reinzuwerfen in irgendein wichtiges Spiel. Also wir gehen hier jetzt immer von den Euroleague-Spielen aus. Aber ich habe mir trotzdem mal die Frage gestellt, in was für Situationen, jetzt vielleicht nicht auf dieses Jahr bezogen, sondern auf die kommenden, wenn Kinski vielleicht besser wird und in was für Situationen würde man dann Kinski vielleicht mal anstelle von Vicario bringen? Und es ist bei ihm eigentlich, für mich stand jetzt nur die Option, dass wenn man einen gegen einen massiven Low-Block spielt und einfach so weit nach vorne schiebt, dass man halt eine Torwartkette noch spielen möchte. Und da ist Kinski halt einfach viel besser für geeignet als Vicario. Und das ist jetzt aktuell noch, wie gesagt, noch nicht so ein großes Thema. Und das wird in der Euroleague in der Form auch nicht passieren. Aber das könnte ich mir in den kommenden Jahren, nächstes Jahr auf jeden Fall mal vorstellen. Und ich hoffe auch, dass Kinski jetzt nicht den Rest der Saison einfach gefreezed wird. Weil, ja, er hatte ein paar Problemchen, aber ich hoffe, dass er im Laufe der Premier League-Saison, denn da sind jetzt auch ein paar unwichtigere Spiele dabei, also was heißt unwichtigere Spiele? Eigentlich sind alle Premier League-Spiele mittlerweile unwichtig. Wir können es zwar in der Theorie noch in die Conference League oder so schaffen, aber let's be honest, das ist jetzt wahnsinnig wahrscheinlich ist das nicht. Und ich würde ihn in der Liga einfach gerne mal ein paar Mal noch sehen. Ich finde, hat er sich verdient und es schadet ja auch nicht, Vicario mal vielleicht vor einem wichtigen Euroleague-Spiel ein Wochenende freizugeben. Genau. Die Außenverteidiger sind da meiner Meinung nach deutlich interessanter. Da haben wir jetzt aktuell natürlich die drei Optionen Odogi, Porro und Spence. Und theoretisch noch Archie Gray, aber es gibt kein Szenario, in dem ich Archie Gray wirklich präferieren würde über die drei. Also ich liebe Archie, aber außer Außenverteidiger ist er für mich persönlich einfach nicht und die anderen haben andere Qualitäten. Und ich habe mir überlegt, okay, was wäre denn eine Mannschaft oder taktische Ausrichtung der gegnerischen Mannschaften, wo ich Porro draußen lassen würde, wo ich dann mit Odogi Spence auf den Außen spielen würde. Und ich dachte mir, vielleicht gegen offensiv starke Mannschaften, weil die beiden in der 1 gegen 1 Verteidigung einfach besser sind. Spence viel besser, Odogi struggelt da auch ein bisschen. Und hab darüber nachgedacht, ob das eine Option ist. Auf der anderen Seite, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die dich hinten reinpresst, dann ist Porro tatsächlich sogar eine ziemlich gute Option, weil es keinen anderen Spieler gibt, also vielleicht noch Guti Romero, der derartig präzise Pässe über die Ketten spielen kann, also mit dem du dich mal aus dem Pressing lösen kannst, indem du dann vielleicht einen Targetman wie Solanke anspielen kannst oder jemanden wie Sonny Johnson, was auch immer, hinter der Kette finden kannst. Daher ist es das eigentlich nicht, sondern Teams gegen mit wirklich konterstarken Wingern, die wirklich wo die gegnerische Mannschaft in deren Hälfte drängst. Und sie dann halt aber mit wirklich temporeichen Wingern eben kontern würden. Ich glaube, da wäre Spence und Odogi eine ganz gute Wahl, weil sie natürlich auch nochmal ein anderes Tempo mitbringen, meiner Meinung nach. Also Spence hundertprozentig, bei Odogi und Porro ist es, glaube ich, ein bisschen knapper. Aber all over, finde ich, ist es für den Rest der Saison in den wichtigen Spielen, glaube ich, Chet Spence und Petro Porro der Way to Go. Ich glaube, das ist die beste Kombo. Spence fühlt sich sehr wohl auf links. Ich glaube, er ist auf beiden Seiten. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, jetzt endlich muss endlich mal auf rechts spielen. Also, es gibt andere Leute, die sagen, er ist einfach auf links besser. Ich glaube einfach, dass er, dadurch, dass er die ganze Zeit links gespielt hat, da einfach sehr komfortabel ist und dass er aber auf rechts genauso gut kann, wenn er da ein bisschen reinwachsen würde. Ich glaube aber, dass Chet Spence, Petro Porro, der erstmal der Way to Go für den Rest der Saison wird. Ich glaube, dass wir sehen das natürlich dann wahrscheinlich auch jetzt am Donnerstag gegen Alkmaar das erste Mal die Entscheidung. Also das sind alle drei fit und ich meine, Spence wurde geschont gegen City und das waren Zeichen für mich. Weil da wurden die drei großen Spieler quasi gefühlt geschont. Also Kulusevski, Sonny und Chad Spence, die alle drei sehr viel gespielt haben und alle drei unfassbar wichtig sind. Und ich bin mir fast sicher, dass auch alle drei starten, dazu dann später mehr. Und ich glaube, dass Spence eben anstelle von Odogi startet, der einfach struggelt. Also ich finde das auch weiterhin voll okay. Der kam in die Saison rein, war verletzt, dann jetzt kommt er wieder aus einer Verletzung. Ich will ihn eigentlich vor der Saison 2025, 2026 gar nicht mehr so richtig judgen. Aber wenn es in der Saison 25, 26 nicht deutlich besser wird, dann müssen wir uns mal unterhalten, weil das ist nicht so wahnsinnig gut, was er da abliefert diese Saison. Und damit meine ich eigentlich ziemlich schlecht. Ja, aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich mag Udoki eigentlich sehr gerne. In der Innenverteidigung ist natürlich prinzipiell klar, dass Van de Ven und Romero starten. Ich habe aber mir gedacht, gibt es denn ein Szenario, in dem Kevin Dunn so spielen würde? Anstelle von Van de Ven, aber vielleicht auch anstelle von Romero. Und die einzige Option, die ich gesehen habe, ist, dass wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die furchtbar kopfballstark ist, das super standardstark, wie jetzt beispielsweise Arsenal oder so, dann wäre vielleicht Kevin Dunn so statt Micky Van de Ven eine gute Option, weil Van de Ven ist einfach bodenlos schlecht im Kopfballspiel. Guckt euch nochmal die FB-Ref-Statistiken an. Er ist immer wieder lustig. Ja, genau. Und Danzo ist halt sehr, sehr gut im Kopfballspiel. Das wäre die einzige Option, die ich sehe. Sonst spielen natürlich Van de Ven und Romero. Und ich glaube, wir freuen uns alle darauf, wenn das endlich mal wieder passieren wird. Kann es sein, dass das nicht mehr so lange dauert. Aber by the way, ne? Fick dich, Scaloni. Ist ja noch Argentinien-Trainer. Das wäre jetzt peinlich, wenn nicht. Oh, Live-Recherche. Scaloni? Argentinien. Ist ja noch Trainer. Ja, er ist noch Trainer. Ja, fick dich. sorry. Ich kann nicht nachvollziehen, warum er Romero nominiert. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe auch nicht, warum Romero nicht sagt, Bruder, Lee, diesmal nicht, nominiere mich im Mai wieder oder so. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Romero ist seit Monaten raus. Wann hat er sein letztes Spiel gemacht? Das war gegen Chelsea. Wann war das? Ende November? Und wir erinnern uns daran, dass der Grund, warum er so lange ausfällt, der ist, dass er eine Verletzung mit zur Nationalmannschaft genommen hat. Und es ist doch null im Interesse Argentiniens, also der argentinischen Nationalmannschaft und auch nicht im Interesse Romeros und auch nicht im Interesse Scalonis, dass er immer wieder so halbfit ist. Lass ihn doch einmal auskurieren. Und wie gesagt, ich verstehe ja, dass Spieler zur Nationalmannschaft wollen, dass ihnen das wichtig ist. Und vor allem bei südamerikanischen Spielern ist das irgendwie immer nochmal was Besonderes. Aber ey, ich erwarte ehrlich gesagt von einem Spieler, von einem Trainer, vielleicht auch vom Verein an sich, die ihm das ausreden, dass er da nicht hinfährt. Sorry, der hat noch nicht mal Fußball gespielt und wird nominiert. So, wir wissen ja noch nicht mal, wann er wieder dabei ist. Also, Angel hat ja gesagt, dass er jetzt gegen Alkmaar nicht unbedingt eingeplant ist. So, er könnte zur Selection prinzipiell zur Verfügung stehen, aber weiß jetzt nicht, ob er featuren wird. Und er wird trotzdem nominiert, obwohl er seit irgendwie 4 Monaten raus ist. Wie viele Minuten hat der Bruder dieses Jahr gemacht? Und die waren noch nicht mal gut, also für Romeros Qualität offensichtlicherweise. Ich finde das einfach scheiße. Also ich kann da wirklich diesmal nachvollziehen, warum die Tottenham-Fanbase da ja nicht so gut reagiert hat. Ich nämlich auch nicht. nicht auf Romero an sich bezogen, fast mehr auf Scaloni und Co., aber einfach die Gesamtsituation. Aber kommen wir zurück zum Thema. Mittelfeld. Ist die interessanteste Frage. Wer denn eigentlich, wie sieht unser bestes Mittelfeld aktuell aus? Denn ich glaube, da haben wir einige Optionen, die man unterschiedlich nach Gegnern aufstellen könnte. Das Einzige, was relativ klar ist, ist, dass ich bis Summa ziemlich sicher raus ist. So, ich persönlich sehe nicht, wie er ein ganz großes Spiel startet. Ich sehe schon, der altert mega und er steht irgendwie im Euroleague-Finale oder so dann auf dem Platz. Bisschen trinken nebenbei. Denkt mal drüber nach, kurz, wenn ihr aufstellen würdet. Ganz entspannte Folge. Aktuell ist ziemlich sicher Bentancourt gesetzt. Und Berrival ist ja jetzt auch jemand, der immer wieder spielt. Die Frage ist halt auch, wo stellst du Kulusevski hin? Denn ich meine, wenn du Kulusevski auf rechts aufstellst, dann sorry, dann wird natürlich ein Platz im Mittelfeld frei und Kulusevski ist natürlich einer der Spieler, die ich immer aufstellen würde. Das ist scheißegal, also vorausgesetzt, er ist fit. Aber wenn er fit ist, dann spielt Kulusevski immer, so offensichtlicherweise. Der ist einer der Unterschiedsspieler schlechthin, die wir haben. Und ich glaube aktuell auch, dass er in dieser Saison noch relativ viel als Rechtsaußen spielen wird. Einfach, weil ich nämlich James Maddison auch als quasi gesetzt interpretiere. Er ist der technisch beste Spieler dieses Teams. Punkt. Und er ist on his day der beste Spieler dieses Teams. Diese Tage hat er nicht so häufig, wie ich es gerne hätte, aber genau diese Tage brauchen wir eben, wenn wir diesen europäischen Titel gewinnen wollen. Und daher würde ich immer darauf setzen, dass Maddison diese Leistung eben auch bringen kann. Ich glaube aber, dass Kulusevski und Maddison im Mittelfeld zusammen dieses Jahr noch schwierig sind, weil wir nicht den nötigen Sechser haben, um ja das aufzufangen. Also die Lücken zulaufen, jemand, der die Lücken zulaufen könnte, die von den beiden gelassen werden. Der Einzige, der es rein auf diese Qualität, der diese Qualitäten hätte, wäre Papesar. Aber das hat einfach keinen Sechser. So, ich weiß, es glauben immer noch welche, aber ich verstehe auch beim besten Willen nicht, warum. Also ich meine, habt ihr Saar schon mal im Aufbauspiel gesehen? Der tut sich da ziemlich schwer. Der ist nicht so wahnsinnig gut wenn die ganzen Gegner ihm im Rücken stehen. Der ist gut gegen den Ball, aber nicht im Aufbauspiel an sich. Und daher würde er als Sechser da halt keinen Sinn ergeben. Und Bentancur, ich mag ihn, aber Positionsdisziplin hat er nicht. Also wirklich so gar nicht. Er ist der Sechser und steht irgendwie auf rechts außen. Und ich meine, man könnte dafür argumentieren, ja, Archie Gray vielleicht. Ich glaube aber nicht, dass er diese Saison noch viel als Mittelfeldspieler spielen wird. Also glaube ich einfach persönlich nicht. Ich glaube, er wird einfach als Schweizer Taschenmesser oder englisches Taschenmesser in dem Fall für die Defensive dieses Jahr noch gebraucht. Also als dein Außenverteidiger und Innenverteidiger Backup. Und im Mittelfeld hast du halt einfach Optionen, da brauchst du ihn nicht in der Form, um dass Gray erst im kommenden Sommer dann wirklich im Mittelfeld wirklich eingearbeitet wird. That being said, vielleicht spielt Gray in der Liga mal ein bisschen Mittelfeld. Das fände ich ganz nett, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube aber, wenn wir nicht gegen Mannschaften spielen, die, wo du eben ganz, wo du, ja, wo du einen Spieler brauchst wie Saar, der eben durch seine Laufstärke, durch seine Schnelligkeit eben diese ganzen Lücken schließen kann, muss, kann, muss, kann, gehe ich davon aus, dass das Mittelfeld in den meisten Fällen aus Rodrigo Bentancur, Lucas Berrival und James Maddison besteht. Und das zu Recht. Und das ist für Lucas Berrival eine unfassbare Entwicklung. Also ich meine, die brauche ich nicht erzählen, ich sehe die Spiele selbst. Aber meine Güte, hat der Bruder sich entwickelt. Also ich weiß noch, dass ich, wann war das? Nach dem Galatasaray-Spiel gesagt, boah, ich glaube, den musst du verleihen. Der tut sich einfach noch schwer auf dem Niveau. Ey, Gott damit habe ich daneben gelegen. Also, und hat er mich Lügen gestraft. Also ich meine, dass er das Potenzial hatte, das wussten wir ja alle. Aber am Anfang der Saison hat er eben schon ein bisschen gebraucht. Aber ich meine, ist ja auch klar, er kam aus der schwedischen Liga, natürlich braucht er Akklimatisierungszeit. Er brauchte Zeit, um sich dran zu gewöhnen. Und mittlerweile ist er nicht mehr rauszudenken. Ist wirklich, wenn ich. Er ist wahrscheinlich. Er wäre meine First Choice für den Sechser und für den Achter. So ist mir egal. Stell Bentancur irgendwo hin. Aber. Und wenn du eben mit Kulusevski und Maddison im Mittelfeld spielst, dann wäre mein Sechser auch Berrival. Zum einen der Spieler mit der besseren Positionsdisziplin ist und auch besser im Aufbauspiel. Daher wirklich unfassbar nicht. Der wird ja nur besser. Da können wir uns in den nächsten Jahren sehr drauf freuen. Aber nochmal zu Kulusevski und Maddison. Ich glaube, wir brauchen da eben jemanden, der dann eine gewisse Disziplin, defensive Disziplin mitbringt. Und deswegen freue ich mich sehr auf Johnny Cardoso. Also ich gehe persönlich davon aus, dass man ihn einfach verpflichtet. Man hat jetzt eine Ausstiegsklausel für ihn von 21 Millionen oder so. Realistisch gesehen würde der im Sommer für 40 oder so gehen. Daher, das wird man ziehen, das lässt man sich nicht entgehen. Der wird einfach der Bissouma-Ersatz, der im kommenden Sommer mit großer, großer Wahrscheinlichkeit den Verein verlässt. Ja, genau. In der offensiven Dreierreihe, da ist es, glaube ich, relativ überraschungslos. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich gehe davon aus, dass Kulusevski sehr viel Right Winger spielt. Bin ich nur bedingt Fan von, aber du musst Kulusevski ja irgendwo aufstellen. Und wenn du es im Mittelfeld nicht hinbekommst, dann muss er eben Außenstürmer spielen. Und er ist so gut mittlerweile, dass er das auch besser handelt. Natürlich hat er da seine Probleme, weil er ist immer noch nicht schnell. Ich sage immer, wenn Kulusevski schnell wäre, wäre er der beste Spieler der Welt. Aber er struggelt da halt insofern noch ein bisschen. Aber seine Qualität auf engen Räumen etc., die ist einfach so groß. Auf die wirst du in den großen Spielen auf keinen Fall verzichten. Brandon Johnson, der ja jetzt zwei Spiele wieder gemacht hat und gegen Ipswich zweimal getroffen hat und sehr gut war, genau das gezeigt hat, was er eben herausragend, herausragend gut kann. Und dann gegen City das gezeigt hat, worin er einfach sauschlecht ist, nämlich alles andere. So gefühlt. Es ist wirklich, Brandon Johnson ist so ein, ich glaube, es frustriert mich kein anderer Spieler in diesem Squad so sehr wie er, weil er ist wirklich in Sachen Laufleistung, beziehungsweise nicht, ja, Laufleistung auch, aber Laufwege, Abschlussstärke, Timing für Läufe, vor allem Timing für Läufe, ist er Weltklasse, also wirklich absolutes Elite-Niveau. aber er kann nichts anderes. Also er kann einfach nichts anderes richtig gut. Er ist schnell, fair, aber sein Ballstriking ist mediocre at best. Wenn er wenigstens das noch hätte, dass er auch außerhalb des Strafraums eine wirkliche Gefahr wäre, dann könnte man sagen, okay, ist vielleicht jemand, der sich, den man da noch ein bisschen dadurch einsetzen kann. Aber er ist in der Ball Retention ja auch nicht gut. Er traut sich einfach nicht, 1 gegen 1 zu gehen. Ich meine, mit seinem Tempo muss er noch nicht mal gut dribbeln können. Er kann ja auch den Ball einfach vorbeilegen. Also so wie das Timo Werner ja auch macht. Aber will er nicht, macht er nicht. Das ist sehr frustrierend, weil wie gesagt, ich mag ihn ja und ich finde seine Entwicklung als Torjäger finde ich crazy. Aber er muss halt jetzt irgendwie einen Angle finden, um sein Spiel noch eine andere Dimension hinzuzufügen. Sonst glaube ich persönlich, und das ist eine ganz persönliche Einschätzung, ich glaube nicht, dass das dann ewig ein wichtiger Kaderspieler für die Spurs ist. Weil ich gehe davon aus, oder wir gehen ja, denke ich, die allermeisten davon aus, dass im Sommer noch ein Rechtsaußen kommt. Ich plädiere wie immer für Tyler Dibbling. Und ich glaube, das musst du machen. Aber und ich glaube, dass Dibbling so talentiert ist, dass er Johnson frühzeitig den Rang ablaufen würde. Und dann hast du ja mit Minyuk Young, der bei QPR aktuell auch sehr gut spielt, also wirklich die ziemlich begeistert sind, jemanden, der sich tendenziell ein bisschen schneller im englischen Fußball zurechtfindet, als ich das für möglich gehalten habe. Also ich meine, es ist nur Championship, aber es ist auch Championship. Also und also so schlecht ist die Qualität da ja nicht. Siehe RG Gray beispielsweise. Und ich glaube, er muss einfach, wenn er eben langfristig ein Stammspieler bleiben möchte oder überhaupt im Tottenham-Kader bleiben möchte, muss Brandon Johnson seinem Spiel einfach andere Dinge hinzufügen, weil er ist, und das hat man gegen City auch gesehen, es lief nichts über rechts. Also, und wenn es über rechts lief, dann nur über Porro. Weil Johnson dir im klassischen Ballbesitz in der Chancenkehrung gar nichts bietet. Also wirklich gar nichts. Und er ist, wie gesagt, toller Torjäger, aber was anderes bietet er dir halt leider aktuell nicht. Und ja, ich hoffe wirklich sehr, dass er das hinbekommt. Weil ich habe ihm die Entwicklung als Torjäger ja auch nicht in der Form zugetraut. Denn er war zwar letztes Jahr auch schon, hat ähnliche Sachen gemacht, aber nicht auf dem gleichen Niveau. Hat er nicht letztes Jahr seine XG auch massiv unterboten? Hat er auch ein paar katastrophale Misses dabei und war ja auch deutlich mehr in deutlich mehr Assists. Das ist übrigens nicht das gleiche für mich wie Chancenkreierung. Also er hat häufig den letzten Ball gespielt, ja, true, aber ist niemand, dem du den Ball tiefstehend einen Ball auf rechts geben kannst und dann sag, mach mal was. Das passiert einfach nicht. Genau. In der Sturmspitze da gar keine Diskussion. Ich denke, wir freuen uns alle darauf, wenn Dominik Solanke wieder da ist. Der ist einfach Head and Shoulders. Pun not intended. Über allen anderen. Also ich meine, Matthijs Tell tut sich schwer, to be fair. Ich bin aber auch weiterhin der Meinung, dass der einfach kein Mittelstürmer ist. Also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ist ein Außenstürmer. So wie Sonny. Aber er tut sich schwer, er ist wenig ins Spiel eingebunden, aber er ist 19, hat keine Vorbereitungszeit gehabt, also cut him some slack. Ich gehe nicht davon aus, dass die Performances jetzt dafür ausschlaggebend sind, ob er gekauft wird oder nicht, aber ja, genau, das wollte ich nur kurz dazu sagen, aber Solanke mit seiner Ball Retention mit seinem Pressingverhalten etc. Er ist da einfach so gut und so wichtig. Da freue ich mich einfach massiv drauf, ihn wieder zu haben. Mal gucken, wann das ist. Ich würde mal sagen, Euroleague-Viertelfinale ist realistisch. Also ist mir eine Frage. Ich weiß es nicht, aber könnte ich mir vorstellen, dass wir halt sau wichtig, weil da könnten wir ja auf Eintracht Frankfurt ja treffen. Also ich habe beim letzten Mal haben wir darüber geredet, wie der Turnierbaum aussieht. Da wurde er aber noch nicht ausgelost. Da war ja noch nicht mal klar, dass wir gegen Alkmaar spielen. Mein Szenario, dass wir auf Bilbao im Laufe der Hin- und Rückspiele also treffen könnten, die ist ja nicht gegeben. Gegen Bilbao treffen können wir tatsächlich leider erst im Finale spielen. Und ich meine, vielleicht überschätze ich sie auch, aber ich gehe fast davon aus, dass sie ins Finale einziehen. Und ich meine, natürlich sind K.O.-Wettbewerbe, da weiß man nie so genau, aber für mich ist Athletic Bilbao auf jeden Fall mit großem Abstand die beste Mannschaft ihrer Turnierseite. Bei uns ist es halt so, wir müssen jetzt gegen Alkmaar gewinnen. Ich bin sehr, sehr guter Dinge. Und danach würden wir eben auf Ajax oder Frankfurt treffen. Und da wären natürlich Dominik Solanki und natürlich Mickey van de Ven und Coutinho Mero wären halt so wichtig. Wenn du die dann plötzlich im Finale am 10. April dabei hast, dann bist du halt einfach ein Top-Team. Also wirklich, dann bist du halt wirklich auf fast allen Positionen wirklich saugut besetzt. Und das ist eben die Mannschaft, der ich eben zutraue, das Ding zu gewinnen. Und ich habe das ja, glaube ich, in der letzten Folge oder vorletzte oder was auch immer, habe ich gesagt, ich glaube da weiterhin dran. Ich glaube, jetzt sind aktuell auch wieder mehr Leute da, die das auch glauben, dadurch, dass die ganzen Spieler zurückgekehrt sind und man jetzt gegen City ja beispielsweise auch eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit gespielt hat und da eigentlich auch einen Punkt hätte mitnehmen müssen. That being said, ich verstehe bis heute nicht, warum das 2-0 von Haaland abgepfiffen wurde, aber who cares? Ja, ich bin aber sehr, sehr guter Dinge. Und auf links offensichtlicherweise Sonny. Dann kannst du für Matestell vielleicht auch argumentieren. Und Odobert, der gegen City auch richtig, richtig gut war. Das kannst du natürlich auch sagen. Ich glaube aber, dass Sonny in den wichtigen Spielen fast immer starten wird und dass Odobert super Sub ist. Und ein sehr, 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 sehr wertvoller Super Sub sein wird, denn ich wiederhole, für mich war er der beste Spieler auf dem Platz gegen Manchester City und bin so hyped auf ihn in der Zukunft. Ja, ich glaube, das war's. Das ist die Stand jetzt beste Elf der Spurs, ist, glaube ich, für mich eben Vicario im Tor, Chad Spence links, Porro rechts, Innenverteidigung aus Van de Ven und Romero. Im Mittelfeld Bentancur, Lucas Perival und Madison. Und vorne drin Sonny, Solanki und Kulusevski. Natürlich, je nach Gegnertyp, nach taktischen Aufgaben, vielleicht dann auch mal andere Spieler. Aber so in der Norm ist, glaube ich, das die beste Mannschaft, die Tottenham aktuell fielden kann. Genau, wie gesagt, das war eine kurze, knackige Folge. Ich hoffe, es hat sehr durchgefallen. Nach dem Bournemouth-Spiel würde ich gerne wieder aufnehmen. Ich hoffe, das klappt. Bis dahin eine schöne Zeit und komm, los geht's.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.